Unterm U wird euch präsentiert von den Immobilienexperten der Sparkasse Dortmund. Hier findet ihr aus bis zu 300 Banken und Sparkassen die passende Finanzierung für euren Immobilientraum. Das Team der Immobilienvermittlung berät euch zum Verkauf eurer Immobilie oder hilft euch, die eigenen vier Wände zu finden. Alle Infos findet ihr unter www.leben-in-dortmund.de. Ein Service der Sparkasse Dortmund. Und jetzt viel Spaß beim Dortmund-Podcast.
Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
Herzlich willkommen zur allerersten brandneuen Folge von Unterm U. Ich bin Bastian und unter anderem von mir bekommt ihr hier immer dienstags bis samstags alles, um in Dortmund mitreden zu können. Ja, so klang das vor einem Jahr bei unserer ersten Folge. Ich kann es ehrlich gesagt kaum glauben, aber tatsächlich feiern wir heute Podcast-Geburtstag. Ganz schön fix, wie die Zeit vergangen ist, das lag aber sicher auch an den vielen spannenden Themen und Gästen, mit denen Felix und ich uns hier unterm U beschäftigen durften. Und genau um die geht es auch heute. Eure und unsere liebsten Themen und Gesprächspartner aus einem Jahr Dortmund-Podcast. Felix und ich haben dazu etwas gewühlt und ein paar schicke O-Töne rausgesucht und ich hoffe, ihr habt gleich an unserem gemeinsamen Rückblick so viel Spaß, wie wir hatten. Einen kleinen Blick auf die wichtigsten Nachrichten des Tages soll es aber natürlich auch heute geben, also los geht's mit dem Update.
Update.
Groß. Die Stadtverwaltung hat ein Fazit zur EM gezogen. Es seien noch mehr Menschen nach Dortmund gekommen als erwartet. Besonders hervorgehoben hat Oberbürgermeister Thomas Westphal bei einer Pressekonferenz den beeindruckenden Fanmarsch der Niederländer. Außerdem habe man auch viel für zukünftige Großveranstaltungen gelernt. Mit diesen Erfahrungen im Rücken hofft Dortmund nun auf eine erfolgreiche Bewerbung um die Olympischen Spiele 2040, die dann an Rhein und Ruhr stattfinden könnten. Eine endgültige Aufstellung der Kosten der EM gibt es noch nicht. Schwierig. An der B1 muss möglicherweise ein Bombenblindgänger entschärft werden. Die Stadtverwaltung vermutet den Blindgänger an der Auffahrt von der Märkischen Straße in Fahrtrichtung Bochum. Um den Verdachtspunkt zu untersuchen, wird nun ein Tunnel gegraben. Bis Mitte September soll das dauern. Sollte sich der Blindgängerverdacht dann bestätigen, müsste die Bombe entschärft werden. Ebenfalls durch den Tunnel und voraussichtlich verbunden mit einer Sperrung der B1. Lecker. Auf dem Hansaplatz hat das Gastrofestival Dortmund à la carte eröffnet. 11 Gastronomen aus Dortmund und einer aus Schwerte bieten dort bis anschließend Sonntag ihre Gerichte an. Noch vor der Gourmedo ist à la carte das größte Gastrofestival in Dortmund. Erwartet werden in diesem Jahr über 100.000 Besucher und Besucherinnen.
Das Thema des Tages.
Ein Jahr gibt es unterm U jetzt schon und das wollen wir heute zum Anlass nehmen, um nochmal über die Themen und Gäste zu sprechen, die uns und euch besonders interessiert haben. Und das mache ich natürlich nicht alleine.
Ja, hallo Bastian. Ich freue mich, dass wir hier mal zusammen im Studio stehen können. Ist ja sonst auch nicht der übliche Weg, sondern ist ja immer nur einer von uns da.
Das stimmt, also quasi besondere Geburtstagsfeier heute bei uns.
So ein bisschen.
Ich würde sagen, das Thema, das die ersten Monate von unterm U geprägt hat, war die Crack-Krise. Da warst du, glaube ich, intensiver mit beschäftigt als ich, ne?
Das hat ja viele beschäftigt in der Zeit. Es war ja so, dass über die Corona-Zeit sich schon mit der Drogenszene ein bisschen was verändert hatte. Sie ist sichtbarer geworden, weil natürlich viele Angebote weggefallen sind vorher. Und vor allem hatte aber die Droge Crack einen immer größeren Anteil am Konsum eingenommen, mit vielen schlimmen Folgen. Denn ja, eine Folge von Crack ist ja, dass die Verwahrlosung deutlich stärker ist, der Suchtdruck deutlich stärker ist und die Wirkung auch einfach deutlich stärker ist als bei Drogen wie Heroin, die bis dahin so bestimmt waren. Und das hat man dann natürlich auch vermehrt in der Innenstadt wahrgenommen.
Und darüber haben wir auch im Podcast mehrfach gesprochen. Du zum Beispiel mit unserem Kollegen Lukas Wittland, der die Gelegenheit hatte, mit Menschen, die von Crack abhängig sind, zu sprechen und quasi deren Sichtweise auf das Thema mal wiedergegeben hat. Da hören wir einmal kurz rein.
Was berichten die Menschen denn von ihren Erfahrungen mit der Droge? Wie wirkt sie?
Ja, man kann das vielleicht so ein bisschen in dem Straßensprech, der in der Szene auch herrscht, wiedergeben. Einer, der sich Raphael nennt, 46 Jahre alt, sieht deutlich älter aus. Also man sieht ihm den Heroinkonsum seit über 20 Jahren konsumiert. Er sieht man ihm an und er hat den Konsum von Crack so beschrieben, das ist, als würde ein Zug durch deinen Kopf fahren und dir jemand gleichzeitig einen Stecker mit 4000 Volt in den Arsch stecken. Vielleicht kriegt man da so ein bisschen den Eindruck, wie diese Droge wirkt. Und wenn man das ein bisschen aus medizinischer Sicht dann sieht, ich habe da mit einem Suchtmediziner drüber gesprochen, der sagte, dass die Pupillen geweitet werden, Dopamin wird ausgeschüttet, Schweiß tritt aus. Das ist ein heftiges Glücksgefühl, das man für den Moment hat, aber es wirkt eben nur ganz kurz, 15 Minuten. Dann setzt so ein sogenanntes Craving ein, also ein starker Suchtdruck, und man braucht quasi direkt was Neues, man muss sich was Neues beschaffen.
Ja, das war eins der härteren Themen natürlich. Immer wieder sind wir ja auch mit solchen Themen konfrontiert gewesen hier in unterm U. Es gab aber auch etwas leichtere Zusammenhänge.
Zum Glück.
Zum Glück, das braucht man auch zwischendurch. Eine besondere Folge fand ich die zum Champions-League-Finale in London zum Beispiel Ende Mai.
Da warst du als Reporter in London und hast mit unserem Kollegen Beat Linde ein Gespräch im Airbnb aufgezeichnet, das ich dann hier in Dortmund zusammengeschnitten habe. Auch da habe ich nochmal eine Kleinigkeit rausgesucht.
Von dieser Fanzone aus konnten wir dann ja auch sehen, wie ein Boot in schwarz-gelben Farben über die Themse
in
die Docks eingefahren ist. Das war die Familie Dieköfer zusammen mit Ulrich Thünken, einem recht erfahrenen Segler. Die haben sich nämlich mit einem Segelboot aufgemacht am Dienstag von Vlissingen in den Niederlanden aus und sind dann tatsächlich, wie sie dann ja doch deutlich gezeichnet auch von der langen Überfahrt berichtet haben, mehr oder weniger durchgefahren. Also 26 Stunden am Stück irgendwie sind sie unterwegs gewesen, ohne Pause, in Schichten sind sie dann gesegelt.
Stolz waren sie ja auch, haben sie erzählt. Also das kann ich mir auch gut vorstellen, ne? Wenn man so eine Reise hat, die dann vielleicht auch nicht unbedingt ganz so läuft, wie man sich das wünscht, wenn man sie dann vorher antritt, dass man es dann trotzdem geschafft hat, kann ich mir vorstellen, dass er ein bisschen stolz dabei ist. Und es war natürlich auch ein irres Bild. Wir saßen ja in der Fanzone und haben auf die Tower Bridge geguckt und sehen dann auf einmal dieses schwarz-gelbe Boot da reinfahren unter diesen Wahrzeichen. Das war ja schon wirklich cool. Und dann hatten sie ja noch das Segel gehisst, wo auch dann das große Logo drauf war, bis sie dann da abgedreht sind, so ein bisschen, und wir uns dann auch mit ihnen kurz getroffen haben.
Zuletzt und über das ganze letzte Jahr haben euch immer wieder auch große Wirtschaftsthemen interessiert. Da waren zum Beispiel die Probleme bei Adesso, wo es zuletzt ein paar Entlassungen gab. Und du hast dich ja auch ein paar Mal mit unserem Kollegen Gregor Beushausen zum Beispiel über den Skandal bei Stadtenergie, der DW21-Tochter, unterhalten. Das waren auch zwei Folgen, die ihr besonders viel gehört habt. Und wie hast du das erlebt?
Ja, ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Also Stadtenergie ist eine Unternehmenstochter von DEW21 und hat mit manipulierten Abrechnungen für Kunden einen Millionenschaden für DEW verursacht. Gregor Beushausen hat relativ früh darüber berichtet und auch relativ früh die Frage aufgeworfen, welche Verantwortung da eigentlich die damalige DEW-Chefin Heike Heim tragen muss. Dann kam noch hinzu, dass es auch in der Energiekrise etwas fragwürdige Einkäufe von sehr teurer Energie gab für DEW. Lange Rede, kurzer Sinn. Heike Heim musste mittlerweile ihren neuen Posten als DSW-Chefin räumen. Aber damit ist das Thema vielleicht auch noch nicht durch.
Warum das so ist, das sagt Gregor hier nochmal in der letzten Folge zum Thema Stadtenergie.
Siehst du bei diesem ganzen Komplex noch offene Fragen, die aufgeklärt werden müssen?
Ja, also ich persönlich sehe noch ganz viele offene Fragen. Das Thema Stadtenergie ist noch nicht vollständig durch. Und eine wichtige Aufgabe wird es sein, dann aber möglicherweise für die Staatsanwaltschaft zu gucken, ja, wer sind denn eigentlich die Beteiligten? Wer ist denn da möglicherweise noch involviert gewesen?
Dann drängt sich mir jetzt noch eine Frage auf, nämlich die nach Heike Heims Nachfolger oder Nachfolgerin. Wer könnte denn da in Frage kommen?
falsche Frage zur falschen Zeit. Es geht zunächst erstmal gar nicht um eine Person, wer soll dorthin, sondern erstmal um die Frage, wann soll eine nächste Person dahin. Das kann man noch jetzt machen, in den nächsten Monaten, im nächsten halben Jahr gegebenenfalls. Das kann man aber auch, wie einige schon hier und da nachdenken, nach der Kommunalwahl im Herbst 2025 machen. Warum nach der Kommunalwahl? Weil da möglicherweise andere politische Mehrheiten entstehen könnten und die Würfel dann völlig neu fallen.
Krass fand ich übrigens auch die Tage Anfang Januar, kurz nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Da hattest du die Gelegenheit, mit einer Dortmunderin zu sprechen, die in Israel wohnt.
Ja, das war Dori Großpietsche-Rindle. Die kannte ich aus anderen Zusammenhängen. Sie hat lange Nepal-Hilfsarbeit gemacht hier aus Dortmund heraus, war auch da oft vor Ort und lebt jetzt mit einem Israeli zusammen und war eben im Land, als diese Angriffe dann Anfang Oktober passiert sind. Ich war froh, dass ich sie erreichen konnte, denn die Lage war da im Land ziemlich angespannt, aber sie war recht ruhig, ist sehr reflektiert damit umgegangen, was ich ziemlich beeindruckend fand, muss ich sagen.
Man versucht einfach ganz, entweder wenn es geht, im Homeoffice zu arbeiten oder die Schulen sind sowieso alle geschlossen, auch die Unis, also ganz viele öffentliche Einrichtungen haben jetzt geschlossen. Das heißt, die Kinder sind zu Hause, Kindergärten, also die großen sowie kleinen Kinder sind zu Hause. Dadurch sind die Straßen sind jetzt auch wirklich leer gefegt zum Teil. Man versucht nur wirklich im Äußersten rauszugehen, also zum Supermarkt irgendwie jetzt auch Vorräte zu kaufen. Gestern Abend wurde uns dann also in den Nachrichten gesagt, dass man mindestens für 72 Stunden Vorräte zu Hause haben sollte. Und mein Freund ist vorhin eben im Supermarkt gewesen und da waren schon die Regale ja zum Teil leer gefegt.
Ich finde ja, solche externen Gäste sind für mich ein ganz wichtiger Teil von Unterm U. Und das sind auch die Folgen, an denen ich oft ganz besonders viel Spaß habe. Wir haben uns ja beide vorher mal Gedanken gemacht, was so unsere Lieblingsfolgen sein könnten. Was hast du da rausgesucht?
Das war gar nicht so einfach bei den über 200 Folgen, die wir bis jetzt schon gemacht haben. Eine Folge, die mir besonders viel Spaß gemacht hat und die ich besonders interessant fand persönlich, war das Gespräch mit Carsten Helmich, dem Miterfinder und Veranstalter des Juicy Beats Festivals. War einfach mal spannend, mit ihm so über diese lange Geschichte dieses Festivals zu sprechen, das ich auch selbst dann schon oft als Besucher und als Journalist begleitet habe. Und ja, da hat er sehr ausführlich und sehr persönlich auch erzählt, was das Ganze für ihn bedeutet.
Und ich finde, man hat das auch voll gemerkt, dass ihr beide da bei diesem Thema so ein bisschen auf einer Wellenlänge wart.
Ja, das hilft natürlich, wenn man so einen persönlichen Bezug zu Themen hat. Bei mir sind das vor allem so Kulturthemen aus persönlichem Interesse. Das war auch so bei dem Gespräch kürzlich mit den Veranstaltern von Bunt oder Blau, einem kleineren Festival am Hafen. Das sind natürlich so Sachen, wo man dann ja vielleicht schon merkt, dass man dann ein bisschen tiefer drin ist.
Dann hören wir einmal kurz bei Carsten Helmich rein.
Es gab mal diese ersten Festivals, wo wirklich ja vielleicht ein paar hundert Leute waren und heute ist es ein Massenevent mit fast 50.000 Besuchern. Was ist so das erste Gefühl, was du spürst, wenn du über diese Entwicklung nachdenkst?
Naja, es ist erstmal natürlich der Wahnsinn. Also das war kein Plan, da gab es keinen Plan. Das war einfach nur die Sommerparty von diesem Club und wir wollten auflegen. Also Ingo Sänger, Steffen Ehrlinger, Hans Nieswand und ich, wir haben unterm Sonnensegel aufgelegt und dann gab es eben noch den zweiten Floor, Drum and Bass. Und dann hatten wir da 2.500 Leute und ja, war eine super Party. Naja, und dann haben wir uns sozusagen, ich glaube, im fünften, sechsten Jahr auf die Festwiese ausgebreitet und da gab es dann das erste Mal eine ganz kleine Bühne. Also unsere dritte Bühne ist größer als diese kleine Bühne, die damals auf dieser Festwiese stand. Da gab es dann ein Konzertprogramm, da war zum Beispiel einmal auch International Pony. Naja, und irgendwann kam dann Deichkind, das war glaube ich im 12. Jahr, da war die Bühne schon wesentlich größer und die Show war natürlich der totale Hammer.
War das die Gummiboot- und Bierdusche-Show?
Exakt.
Die erinnere ich mich nämlich auch noch, weil ich da in der Bierdusche stand.
Ja, ich stand am Rand, ich wusste ja, dass die Bierdusche kommt.
Ich glaube, was externe Gäste angeht, hast du einen leichten Vorsprung. Du hattest etwas mehr Gespräche und da auch sehr überraschende Gäste zum Teil. Gab es da einen, der dich besonders beeindruckt hat?
Ich glaube, mein liebstes Interview war das, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen um die Ecke, mit dem Leiter des Dortmunder Gefängnisses, Ralf Bothke. Ich hatte in der Vergangenheit schon immer mal wieder mit Ralf Bothke zu tun bei anderen Themen und war dann auch sozusagen zu Besuch im Gefängnis. Und zum Ruhestand haben wir mal ganz offen über Strafvollzug in Dortmund gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal stellt man ja so Fragen, da hat man eine relativ klare Idee davon, was die Antwort sein könnte. Und so eine Frage habe ich ihm auch gestellt, nur die Antwort war eine ganz andere, als ich gedacht habe. Glauben Sie, dass es böse Menschen gibt?
Ja, natürlich.
Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt eine Antwort, jeder Mensch hat irgendwie einen guten Kern.
Das war nicht Ihre Frage. Sie haben gefragt, ob ich glaube, ob es böse Menschen gibt. Es gibt Menschen, die begehen sehr böse Straftaten. Die sind sehr böse mit ihren Mitmenschen, mit ihren Nachbarn, mit ihren Freunden, mit ihren Ehepartnern und das, glaube ich, gibt es. Ich glaube auch, dass jeder dieser Menschen tatsächlich einen guten Kern hat, aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sehr, sehr böse sind.
Also das ist auf jeden Fall ein Interview, das man, finde ich, völlig zeitlos immer noch gut hören kann. Wen hast du denn noch mitgebracht?
Ja, es gab dann noch das Treffen mit Jan-Henrik Grusecki. Ich kannte ihn aus dem Kontext von Geschichten über die BVB-Fanszene, wo er schon seit vielen Jahren aktiv ist, auch in den ganz schweren BVB-Zeiten oder kurz danach, da er mitgeholfen hat, so ein bisschen die Fanszene auch zusammenzuhalten. Mittlerweile ist er Angestellter des BVB und gleichzeitig Immobilienbesitzer des Hauses, in dem der Verein 1909 gegründet wurde. Also das, wo die alte Gaststätte zum Wildschütz ist, wo sich damals die Gründungsväter getroffen haben.
Am Borsigplatz.
Am Borsigplatz, genau. Er hat mir dann die verrückte Geschichte hinter diesem Hauskauf erzählt, die führt jetzt hier ein bisschen zu weit. Ich fand aber vor allen Dingen beeindruckend, wie viel Geduld er da aufgebracht hat, um dieses Haus zu kaufen und zu bekommen, was nämlich gar nicht so einfach war. Und mit welcher Hingabe er auch über die Nordstadt gesprochen hat. Ich finde, das hört man ganz gut in diesem O-Ton, den wir hier mal rausgesucht haben. Bereust du die Entscheidung manchmal?
Nein, nie. Auf gar keinen Fall. Ich möchte das Borsigplatzviertel zu einem sehr, sehr lebenswerten Viertel machen. Und das ist, wenn man da morgens seinen Sohn zum Kindergarten bringt oder seine Tochter zur Schule, das ist manchmal schon, vor allem die Vermüllung, die ist schon schwierig. Und da muss viel getan werden. Da muss viel am Bewusstsein der Bewohner, am Umweltbewusstsein getan werden. Und ich glaube, wir brauchen da verschiedene positive Entwicklung und da möchte ich gerne einen Teil dazu beitragen, weil das Viertel, aus dem die große Liebe meines Lebens kommt, das Borsigplatzviertel, dass das in so einem desaströsen Zustand zum Teil ist, das ist für mich eigentlich schwer zu ertragen und das würde ich gerne ändern.
Und was wäre dein zweiter O-Ton, den du hier noch mitgebracht hast?
Ich bin von einem Gast mal so richtig überrascht worden und zwar doppelt. Meistens überlege ich mir morgens, was so das Thema des Tages sein könnte. Und dann kam an diesem Tag ein Kollege zu mir und sagte, Stella von Germany's Next Topmodel ist da, die könnte in den Podcast kommen. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein riesen Germany's Next Topmodel-Fan. Also habe ich mir dann schnell ein paar Texte durchgelesen, relativ schnell die Interviewfragen geschrieben und hatte ein bisschen die Befürchtung, dass ich dann einer super medientrainierten und erfahrenen Frau gegenüberstehen werde und das ein bisschen ein glattes, langweiliges Gespräch wird. Und das kam aber ganz anders. Stella war total nett und es war ein richtig spannendes Gespräch, eben nicht nur für Fans.
Kann ich auch aus der Zuhörerperspektive bestätigen. Ich hatte nämlich eine ähnliche Erwartung, ich hatte, glaube ich, frei in dieser Zeit und hatte dann gesehen, das ist das Thema heute und dachte auch erst so, naja, Stella interessiert mich jetzt nicht so sehr vielleicht wie andere Dortmunder Themen und war dann wirklich sehr, sehr positiv überrascht von ja, diesem tiefen und unterhaltsamen Gespräch.
Die bisher älteste Gewinnerin bei Germany's Next Topmodel, korrigiere mich gerne, war 23. Du bist 34 und hast 4 Jungs und bist damit, würde ich sagen, in einer etwas anderen Lebensphase, als die meisten Kandidatinnen waren. Glaubst du, dass dir das geholfen hat, weil du vielleicht auch auf manche Sachen ein bisschen gelassener reagieren konntest oder dass das manchmal auch ein Problem war?
Also ich glaube persönlich schon, dass es für mich ein Vorteil war. Ich möchte mich nicht fragen, wie ich da vor zum Beispiel 13 Jahren jetzt gewesen wäre, weil das ist schon eine Stresssituation, die wir da haben. Und mir kam es schon zugute manchmal, dass ich selber einfach ein bisschen lockerer damit umgehen konnte oder ja jetzt nicht so nah am Wasser gebaut war wie andere Kandidaten, was mir dann auch echt das ein oder andere Mal leid getan hat. Aber ja, dass ich jetzt, ob ich jetzt 23 oder 34, was das jetzt damit zu tun hat, wer die Show gewinnt, ich glaube, das liegt nicht am Alter. Das ist so ein Gesamtpaket, was dann da einfach eine Rolle spielt.
Wir können das jetzt natürlich noch eine ganze Weile so weitermachen, weil wir eine ganze Menge Gäste hatten, die alle total spannend waren, aber die wir jetzt natürlich nicht alle hier einspielen können. Am allerwichtigsten für Unterm U sind aber natürlich die Gesprächspartner, ohne die wir nie im Leben hier jeden Tag eine Folge hinbekommen würden. Unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Stadtredaktion Dortmund der Ruhrnachrichten.
Da kann ich auch nur Danke sagen, dass alle hier in der Redaktion das Thema so mittragen, denn ohne die Kolleginnen und Kollegen würde das nicht funktionieren, denn die haben die Expertise, die sie oft über Jahre, über viele Recherchen aufgebaut haben und die geben den Gesprächen hier dann auch die notwendige Tiefe, die sie dann häufig haben.
Selbstverständlich gäbe es Unterm U nicht, wenn ihr nicht regelmäßig reinhören würdet. Das Feedback, das wir von euch bekommen, zeigt uns immer wieder, wie sehr ihr euch mit Unterm U und unseren Themen, die wir hier täglich besprechen, auseinandersetzt und das freut uns natürlich total. Also zum Schluss, vielen, vielen Dank, dass ihr uns seit einem Jahr die Treue haltet und Unterm U zu einem Teil eures Alltags gemacht habt. Wir jedenfalls wünschen uns, dass das so bleibt und wir nächstes Jahr hier zusammen Zweijähriges feiern können. Erstmal gibt's aber morgen wieder die nächste ganz normale Folge von Unterm U. Bis dahin und wir hören uns.